Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
5 Jahre nach seinem Tod am 16. Juni 2017 ist viel vom Streit der Witwe Helmut Kohls mit quasi allen die Rede. Vom politischen Erbe Kohls, indes spricht kaum jemand. Warum ist sein Wirken, seine historische Rolle in der Öffentlichkeit so wenig präsent? Sollten wir vielleicht mit anderen Augen auf Kohls Person und Lebensleistung schauen? Das will ich jetzt wissen von Andreas Rödder. Er ist Professor für Neueste Geschichte an der Universität Mainz, zurzeit Gastprof an der Johns Hopkins Universität. Und er ist auch CDU-Mitglied und Vorsitzender einer Kommission, die kürzlich eine neue Grundwertecharta der Partei erarbeitet hat. Wir erreichen ihn jetzt spätabends in Seattle. Grüß Sie, Professor Rödder.
Hallo, ich grüße Sie. Einen schönen guten Morgen nach Deutschland.
Helmut Kohls Grab in Speyer, das ist noch provisorisch mit einem Holzkreuz geschmückt. Die Söhne wollen eine Umbettung nach Ludwigshafen, streiten mit der Witwe Maike Kohlrichter, die wiederum auch mit der CDU, der Adenauer-Stiftung und der kürzlich gegründeten Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung im Clinch liegt. Aber von Kohls politischem Erbe spricht kaum wer. Woran liegt das?
Ja, im Grunde ist das, was Sie gerade genannt haben, doch nur die letzte Etappe einer im Grunde völlig verkorksten Zeit Helmut Kohls nach seiner Kanzlerschaft. Kohl ist eigentlich 1998 in Würde abgetreten, schien dann zum Übervater der CDU zu werden und dann kam der Parteispendenskandal. Und von dem hat sich die Erinnerung an Kohl nie wieder erholt. Und wenn Sie Kohl vergleichen mit Helmut Schmidt, der ja durch sein Nachleben eigentlich erst der große Kanzler im Bewusstsein der Deutschen geworden ist, dann ist der Unterschied gegenüber Kohl geradezu schlagend. Das ist genau die andere Geschichte. Bei Kohl ist das Nachleben im Grunde eine permanente Diskreditierung seiner politischen Lebensleistung gewesen. Hat ein Stückchen was Tragisches an sich.
Sie haben ja kürzlich in der Zeit geschrieben, dass Kohl 1989-90, Zitat, substanziellen persönlichen Anteil an einer Gipfeldiplomatie hatte, mit der die Bundesrepublik im Verbund mit den USA die deutsche Einheit zu westlichen Maximalbedingungen durchsetzte. Ist diese Lebensleistung durch seinen Umgang mit der Parteispendenaffäre schlicht zunichte gemacht worden?
Ach, zunichte gemacht worden, würde ich nicht sagen. Das wird sich im Lauf der Zeit auch wieder ändern. Das kennen wir, dass es sozusagen Erinnerungskonjunkturen gibt. Aber wenn wir schauen auf den Politiker Helmut Kohl, und mir ist es ehrlich gesagt als Historiker sehr viel lieber, wir schauen auf die Amtszeit, auf die politische Leistung Helmut Kohls, als auf diese unseligen, unsäglichen Streitereien in der Familie. Das ist ja alles nur unschön, aber politisch auch nicht relevant. Aber wenn wir auf dieses politische Leben Helmut Kohls schauen. Was ist es denn dann, was wirklich übrig bleibt? 2 Dinge, die sagen wir immer sofort. Es ist, Sie haben es gerade genannt, die deutsche Einheit. Tatsächlich hat Kohl da mit persönlicher Diplomatie einen entscheidenden Anteil an den Dingen, wie sie 1989-90 dann stattgefunden haben und entschieden worden sind. Zugleich hat Kohl in dieser Zeit auch einen europäischen Integrationsschub hin zur Europäischen Union mitbewirkt. Da war er zusammen mit François Mitterrand die treibende Kraft. Es gibt aber auch noch 2 andere Dinge und die gewinnen gerade wieder eine historische Aktualität, beide, die in der öffentlichen Diskussion kaum vorkommt. Das eine ist Helmut Kohl als Parteivorsitzender in den 70er Jahren, der eine wirkliche intellektuelle Erneuerung der CDU angestoßen hat. Das ist ein geradezu einmaliger Akt für die Geschichte der CDU gewesen. Und das andere ist, wie er ganz früh als Bundeskanzler 1983 die Stationierung der amerikanischen Mittelstreckenraketen in Deutschland durchgesetzt hat, also die Durchführung des NATO-Doppelbeschlusses, der weitreichende politische Folgen gehabt hat. Und ich frage mich manchmal, ob in dieser umfragegetriebenen Demokratie von heute politisch Handelnde eigentlich in der Lage wären, so wie Kohl seinerzeit diesen NATO-Doppelbeschluss durchzuziehen und eine so unpopuläre Entscheidung durchzustehen. Und das sind die Dinge, wo ich mal an Kohl denke und denke, hey, da hat uns jemand wie Kohl heute eigentlich etwas zu sagen, wo wir mal hingucken könnten und wo wir tatsächlich was lernen könnten und Schichten eines Kohl freilegten, die wir tatsächlich weit nach hinten geschoben haben.
Das ist interessant, dass Sie die Durchsetzung des NATO-Doppelbeschlusses erwähnen. Das wäre nämlich auch meine Frage jetzt. Könnte sich Bundeskanzler Scholz denn in der laufenden Zeitenwende bei Kohl genau aus dieser Zeit etwas abschauen?
Ja, schauen Sie, als die Durchsetzung des NATO-Doppelbeschlusses, als die Stationierung der amerikanischen Mittelstreckenraketen im November 1983 anstand, gab es sehr viel weniger Umfragen als heute. Und aber nach dem, was wir aus Umfragen wissen, gab es eine Mehrheit dagegen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten so eine Entscheidung heute vor der Brust. Können Sie sich vorstellen, jetzt sind die Umstände andere. Wir hätten doch jeden Tag 8 Meinungsumfragen. Und von denen würden 9 sagen, dass eine Mehrheit der Deutschen, die irgendwo zwischen 56 und 83% liegt, dagegen sei. Das hält doch heute kein politisch Handelnder mehr durch, weil sie permanent in diesem Trommelfeuer der Meinungsumfragen und eines auch darauf aufbauenden öffentlichen Medienklimas sind. Aber Kohl war auch unpopulär. Wenn Sie an die großen Demonstrationen im Bonner Hofgarten 1983 denken, Kohl hat das auch gegen breite Widerstände durchgesetzt. Und ich denke also, die Durchsetzungskraft, mit der Kohl an dieser Entscheidung festgehalten hat, und wie auch immer der NATO-Doppelbeschluss historisch zu beurteilen ist, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber das war schon ein Meilenstein in der Geschichte des Kalten Krieges, auch auf dem Weg zum Ende der Geschichte des Kalten Krieges. Also ich denke, von der Konsequenz könnte man sich heute tatsächlich etwas abschauen. Und im selben Moment denke ich manchmal, wäre das heute eigentlich noch durchzusetzen? Das ist eine sehr kritische Anfrage an unsere Öffentlichkeit heute.
Sie haben ja als Vorsitzender der Kommission Werte, Fundament und Grundlagen der CDU gerade neue Leitlinien für die Partei erarbeitet. Es scheint aber, als gäbe es in Deutschland nur einige wenige Kohl-Verehrer und dafür umso mehr Kohl-Hasser, Spötter, Kritiker, Ignoranten und dass sich seine Fans oft nicht außer Deckung trauen angesichts der kleinkarierten Streitigkeiten um seinen politischen Nachlass, bei denen es ja auch um die Deutungshoheit über Kohls Haltung geht. Müsste die CDU damit offensiver umgehen, auch gegenüber der Witwe?
Naja, wissen Sie, Parteien leben ja von Erinnerungen, im Guten wie im Schlechten. Ich meine, wir erleben gerade, wie die SPD ein Problem damit hat, dass die Erinnerung an ihre Ostpolitik sie sozusagen auf ein falsches Gleis gebracht hat. Aber Erinnerungen sind wichtig, sind identitätsstiftend für Parteien. Und das Problem ist bei Kohl, dass man das so ritualisiert verengt hat auf deutsche Einheit und europäische Einigung. Und dann kommen diese ganzen unschönen Nachgeschichten, Parteispendenaffäre und dann jetzt der Streit mit der Witwe dazu.
Unschön ist schön, das waren ja ziemliche Skandale. Also.
Ja, natürlich, der Parteispendenskandal ist natürlich auch ein Makel in der politischen Vita von Helmut Kohl. Ist ja völlig klar, wir wollen ja hier keine Heiligengeschichte betreiben. Aber die CDU täte gut daran, wenn sie im besten Sinne kritischen, differenzierten Umgang mit Helmut Kohl kommt, keine Tabus kennt und auch weiß, dass es da große Probleme in der Vita von Helmut Kohl gab. Aber umso mehr, wenn ich die kritischen Dinge anerkenne, kann ich ja auch die positiven Dinge sehen. Und ich würde sagen, die intellektuelle Reform der CDU in den 70er Jahren und die Durchsetzung des NATO-Doppelbeschlusses, also das ist was, worauf die CDU aufbauen könnte. Und da wäre sie, glaube ich, nicht schlecht beraten, wenn sie das so täte.
Wie umgehen mit Kanzler Kohls Erbe? Darüber habe ich 5 Jahre nach dessen Tod mit dem Historiker Andreas Rödder gesprochen, derzeit Gastprofessor an der Johns Hopkins Universität. Danke für das Gespräch, Herr Professor Rödder.
War mir ein Vergnügen und einen schönen Tag in Deutschland.
Danke Ihnen.